Was glaubst du denn?
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 Finden wir Antworten in den Heiligen Schriften auf Fragen von heute?
Was glaubst du denn? Denn heute geht's um den schnöden Mammon, das bedeutet Geld. Und wir wollen wissen, ob wir Antworten finden in Heiligen Schriften auf Fragen von heute. Und wir, das sind
Jutta Lehnert, katholische Theologin.
Und Katrin Wolf, Journalistin und Künstlerin. Und Jutta, ich habe eben gesagt, der schnöde Mammon, das ist so ein ganz altes Wort, steht natürlich für Geld. Und also das, es umgibt uns ja überall und immer. Sale, Rabatte, kauf mich und bezahl später, Black Friday. Kaufen. Ich wollte mal irgendwie wissen, ob es dazu überhaupt Themen in der Bibel gibt. Geld, wird das da angesprochen?
Geld oder Geldwirtschaft ist ein ganz zentrales Thema der Bibel, sowohl im Alten, also im Ersten Testament, als auch im Neuen Testament. Ganz oft gibt es Geschichten, Ermahnungen zum rechten Umgang mit dem Geld. Das Geld wird als Bedrohung empfunden.
Als Bedrohung? Das ist ja eigentlich witzig, weil wir empfinden ja Geld als großes Geschenk. Lass mich reich sein und mir gehört die Welt. Wieso als Bedrohung?
Weil die Bibel davon überzeugt ist, dass Reichtum süchtig macht nach immer mehr. Dazu gibt es eine schöne Geschichte im Neuen Testament, die auch mit diesen Sonderangeboten und Kaufen was zu tun hat.
Okay, wie heißt die oder wie geht die?
Die wird allgemein erzählt unter dem Titel Der reiche Jüngling. Also es ist so, zwei junge Männer begegnen sich auf dem Weg. Der eine ist Jesus, erkennbar, arm gekleidet. Er war ja als, so wird er geschildert, mit einer Gruppe mit Leuten unterwegs, die abends nicht wussten, morgens nicht wussten, wo sie abends ihr Haupt hinlegen sollten. Und da kommt ein junger Mann auf ihn zu und man kann ihm von außen schon ansehen, dass er reich ist, also gut betucht ist. Er hat ein feines Gewand an.
Er hat ein fettes Auto und hat eine coole Uhr.
Ja, in der Antike schon zeigte man seinen Reichtum, indem man Schmuck trug.
Also Statussymbole, auch etwas, was es da schon gab.
Auf jeden Fall. Er trug bestimmt besondere Schuhe. Wahrscheinlich war sein ganzes Auftritt, er hatte vielleicht auch eine tolle Frisur. Also man kann sich das, ja, das muss man sich wirklich so vorstellen. Also nach außen haben die Reichen immer gern ihren Status gezeigt und damit auch Eindruck machen wollen. Und man darf sich auch denken, dass dieser junge Mann viel hat, viel Besitz hat, geerbt oder auch durch Schwindeleien zusammengebracht. Man kommt ja nie wirklich ganz ehrhaft zu sehr viel Reichtum. Also das wissen wir ja heute auch. Da sind immer ganz ungute Methoden im Spiel. Und wir dürfen uns den vorstellen, dass er plötzlich merkt, all dieses Kaufen und Raffen und sich jeden Tag, Gott weiß wie, mit einer feiernden Gruppe umgeben, das lässt ihn aber leer zurück. Also das Kaufen füllt nicht seine tiefe Sehnsucht, die er doch immer noch hat. Also er merkt, dass dieser Reichtum ihn eigentlich um das Wichtigste seines Lebens betrügt. Das ist bemerkenswert.
Dass er es überhaupt noch merkt.
Dass er nicht erkaltet ist. Naja, es gibt auch eine Nikolausgeschichte, da kommt das auch vor, wo der Reiche plötzlich merkt, dass sein Herz aus Stein ist. Ja? Und er will von Nikolaus das Herz aus Fleisch zurückhaben. Also dieser Jüngling hat sich so einen Rest Wahrheitssuche oder Rest Ehrlichkeit mit sich selbst bewahrt. Das ist schön erzählt. Und er kommt also auf Jesus zu und fragt ihn, Meister, wie finde ich das ewige Leben? Das ist natürlich jetzt jüdisch formuliert, aber wir würden heute sagen, wie finde ich meine Menschlichkeit zurück?
Meine innere Mitte, oder?
Ja, meine Ruhe, die tiefe Grundüberzeugung, dass ich richtig lebe. Ich merke, dass das Ganze mich hier nur stresst und gar nicht zu mir selbst führt, dass ich vielleicht auch gar keine wirklichen Freunde habe, dass vielleicht die Freunde nur noch mit um mich herum sind, weil ich reich bin und tolle Festgelage gebe.
Darf ich da gerade mal zwischenfragen, weil mir fällt jetzt gerade, weißt du, es wird ja so viel davon erzählt, dass es viele Jugendliche gibt, die todunglücklich sind, bei denen, also wir sprechen jetzt von jemandem, der reich ist.
Ja, der ist obszön reich wahrscheinlich.
Genau, aber eigentlich sind wir ja heute alle auf eine Art furchtbar reich, weil eigentlich, ich meine, alle Zimmer sind voll, wir haben Handys, also würdest du heute dieses Reich auch schon anders fassen, als das in der Geschichte dargestellt ist?
Ja, wir leben in einer anderen Gesellschaft. Also die Geschichte hier, die wird erzählt in einer Gesellschaft, in der die meisten absolut arm sind, nur ein oder zwei Kleidungsstücke haben. Wenn ich denke, es gibt eine Untersuchung dazu, wenn man ein Kleidungsstück kauft, ab wann es nicht mehr als neu gilt, das ist nach einer Woche.
Okay.
Also das heißt, die Gier nach immer etwas Neuem, die
wächst
immer
Phasen, schneller.
Die Phasen werden immer kürzer.
Aber sorry, ich habe dich unterbrochen. Also der Jüngling fragt Jesus, wie finde ich das ewige Leben? Übersetzt mit, wie komme ich besser drauf?
Ja, oder wie komme ich, meine Freunde sind vielleicht wirklich nur um mich herum, um mich gut fühlen zu lassen, aber es sind keine wirklichen Freunde, sondern sie wollen Anteil haben an meinem, vielleicht, weil ich eben reich bin, also bei mir Eindruck schinden soll oder von meinem Glanz etwas abhaben, so ungefähr. Und Jesus guckt ihn an und das ist wirklich ein ganz schöner Moment. Er sieht ihn an und er sieht, womit der Junge ringt, womit er kämpft. Und er hat eine ganz klare, einfache Antwort. Und er sagt, nimm alles, was du hast, verkauf es und schenke es den Armen.
Oh krass, das ist radikal. Das hatten wir schon mal, Jesus ist radikal.
Im wahrsten Sinne radikal.
Und ach, warte mal, da hatte ich doch gedacht, das ist die Wurzel.
Die Wurzel, ja, er packt die Sache an der Wurzel, ja, genau. Also nicht rigoros, rigoros ist was anderes. Rigoros ist gnadenlos. Radikal heißt, er geht der Sache an die Wurzel, an den Ursprung. Und der Jesus guckt ihn an, der Jüngling guckt den Jesus an und geht weg. Er kann es nicht. Er kann nicht auf all das verzichten, was er angehäuft hat. Und dann sagt der Text, erzählt die Geschichte, und Jesus wurde über ihn sehr traurig. Also für ihn ist dieser reiche Jüngling ein Opfer seiner Sucht. Und dann kommt der Satz, den kennen wir alle, ich sage euch, eher wird ein Kamel durch ein Nadelöhr gehen, als dass ein Reicher in das Himmelreich kommt. Also wir dürfen jetzt dem Jesus diese Radikalität auch nicht kleinreden. Also wir sind dann gern dabei zu sagen, Jesus hatte einfach nur Mitleid mit ihm oder so, sondern es ist schon so, dass hier der Jesus erzählt wird als einer, der sieht, was der Reichtum in einem Menschen anrichten, die Habgier, die der Reichtum in einem Menschen anrichten kann.
Würdest du denn sagen, gab es in der, also das ist jetzt ja quasi so wie so eine Lebensempfehlung, die wirklich radikal ist, also fast nicht umsetzbar, aber okay, sie sagt uns, versuch irgendwie vielleicht auch viel zu spenden, viel abzugeben, nur so viel zu behalten, wie du wirklich brauchst. Gibt es denn sowas wie eine Wirtschaftsordnung direkt in der Bibel? Also ich meine, heute beschäftigen wir uns ja viel mit Gesetzmäßigkeiten. Gibt es da richtig so eine Struktur, die Bibel quasi als Vorschlag macht?
Also wir sind kaum gewohnt, das noch zu denken, aber das Alte Testament hat tatsächlich eine ganz andere Wirtschaftsordnung im Sinn und nennt sie auch die Wirtschaftsordnung Gottes.
Oh.
Da geht es darum, dass man eher eine Wirtschaft der Bedarfsdeckung haben sollte. Wir sind natürlich jetzt auch in landwirtschaftlichen Gelände. Wir sind noch nicht in der Industrie, wir sind noch nicht im Kapitalismus, wir sind noch in einer Gesellschaftsformation, wo sowas leicht zu organisieren ist.
Also du gibst mir deine Äpfel und ich gebe dir meine Kartoffeln. So?
Ja, das wäre Tausch ohne Geld dazwischen. Bedarfdeckungswirtschaft heißt, wir wirtschaften orientiert an dem, was Menschen brauchen und sorgen dafür, dass alle das auch bekommen.
Ah, okay.
Erst wenn ich Tribut verlange, also Steuern verlange, müssen ja Bauern mehr produzieren, als sie wirklich verbrauchen oder brauchen.
Okay, also Steuern kommen in dieser Wirtschaftsordnung nicht vor.
Doch, die kommen dann auch vor. Ja, die kommen sogar sehr heftig vor. Und dennoch besteht die Bibel darauf, nicht um des Geldes willen, um der Vermehrung des Geldes willen zu wirtschaften, also keine Finanzwirtschaft zu machen, sondern immer am Bedarf orientiert zu wirtschaften.
Also,
hat sie klare Gebote.
Also wenn zum Beispiel Steuern erhoben werden, der Bauer muss dafür mehr verdienen, mehr anbauen, dann sind diese Steuern aber 1:1 dafür, dass wir Straßen haben, auf denen dann alle fahren können.
Das klappt natürlich nicht mehr, wenn ein Land besetzt ist und der römische Kaiser Steuern verlangt. Dann funktioniert das nicht mehr. Es klappt auch nicht mehr, wenn ein König David zum Beispiel eine Armee gründet und damit die Soldaten bezahlt. Also ab einem bestimmten Punkt klappt das nicht mehr hundertprozentig. Aber der Idealfall der Bibel ist, eine Wirtschaftsordnung zu versuchen, die sich am Bedarf aller orientiert und bei der Verteilung der Güter auch dafür sorgt, dass alle das bekommen, was sie brauchen.
Und wenn du jetzt eben, das eine war der Tausch, das andere eben, dass ich sage, diesen Bedarf. Also wie können wir das ins Heute übersetzen? Wie kann ich das verstehen? Weil was ist dann eine Hose zum Beispiel wirklich wert?
Also die Hose hat, so kann man das sagen, hat zwei Werte. Das eine ist der Gebrauchswert. Also jetzt im Winter kaufe ich eine Hose, die ein bisschen wärmer ist. Ich kaufe sie, weil ich im Winter sie als Gebrauchsgegenstand brauche. Die Firma aber, die die Hose jetzt herstellt, hat weniger den Gebrauchswert im Sinn als den Tauschwert. Also wird jedes Jahr eine Hose in einer anderen Modefarbe produziert oder die Hose bekommt ein bestimmtes Markenschild, das ich mit Werbung dann hochpushe, und dafür kann ich dann für die Hose viel mehr verlangen. Über den Gebrauchswert hinaus kann ich einen Tauschwert akquirieren, ja. Also die Hose ist plötzlich viel, viel teurer, als sie als reiner Gebrauchswert wert ist. So funktioniert das. Man kann natürlich die Hose dann aufladen mit Bedeutung. Es gibt sogar die Überlegung, dass Hosen oder Modemarken sozusagen religiös aufgeladen sind.
Wie das?
Ja, wenn ich zu einer Glaubensgemeinschaft der Levis-Trägerinnen werde oder zu einer Modemarke stehe, das ist dann wie eine Religionsgemeinschaft. Oder
stimmt, man erkennt sich dann am iPhone oder so.
Ja,
ne?
Sowas. Ja. Also dann merkt man, die Dinge sind mit einer Bedeutung aufgeladen, die ihnen im Gebrauchswert gar nicht zukommen.
Ja.
Aber mit dieser Bedeutungsaufladung kann man natürlich den Tauschwert erhöhen. Also ich muss dann mehr Geld hinblättern, weil das Samsung, schlag mich tot, so viel, viel mehr wert ist als die erste Fassung.
Also sind Influencer eigentlich gar nichts anderes als Aufladungsgehilfen.
Ja, natürlich sind sie das, selbstverständlich. Sie sollen die Marken bewerben und damit sozusagen den Tauschwert in die Höhe treiben, der ganz fern ist vom Gebrauchswert.
Aber wie? Das ist ja genau jetzt die Frage irgendwie von heute. So schön und gut, wenn ich das jetzt verstanden habe und irgendwie sage, okay, ich brauche die Markenjeans nicht oder das Markenhandy nicht. Aber es ist dann schon eine große persönliche Arbeit zu sagen, ich setze mich darüber hinweg, ich latsche rum wie ein Trottel, alle denken, die sieht aus wie Bolle. Und wie schaffe ich das? Also wie schaffe ich mich dann über dieses gesellschaftliche Normverhalten hinwegzusetzen?
Das ist wieder beim reichen Jüngling, nicht? Also die Frage ist, erstmal muss man nicht mit rumlaufen wie Bolle, man kann sehr gut Secondhand, man kann vieles schön auch selbst machen, man kann tauschen, Kleidungsstücke tauschen, man kann vieles machen, dass man nicht so heruntergekommen aussieht. Die Frage ist, falle ich dem Bedeutungszuwachs auf den Leim? Also wie der reiche Jüngling auch, der kann auf seine Statussymbole nicht verzichten. Er will bestimmt in einer bestimmten Form gesehen werden und angesehen werden. Ja, und darauf kann er, das ist die Sucht, die in diesem Beziehung zu den Dingen steckt.
Ist es nicht insofern dann vielleicht sogar auch eine Chance für mich selber, dass wenn ich merke, ich brauche diese Symbole, Statussymbole um mich rum, um quasi umhüllt zu sein, dass das für mich ein Hinweis sein kann, dass da innerlich etwas leer ist? Und also weißt du, dass das für mich wie so ein Hinweis sein kann? Je mehr ich die Krücke von außen brauche, desto mehr will innen vielleicht gefüllt werden. Kann man das so?
Das klingt jetzt sehr moralisch. Also so moralisch würde ich das nicht beurteilen. Die Frage ist einfach die der Jüngling stellt. Was ist mir im Leben wirklich wichtig? Und lenken die vielen Dinge, denen ich auf den Leim gehe, mich davon ab? Also das ist die Frage. Was ist wirklich wichtig? Und wenn ich so reich bin, dass ich nur noch Leute um mich herum versammle, die gar keine echten Freunde sind, wenn es Freundschaften sind, die nur auf bestimmten Verhaltensweisen fußen, dann gehe ich in die Irre. Also da muss ich mich gut selbst im Blick behalten. Mhm. Also ich würde es nicht zu moralisch formulieren.
Okay. Würdest du denn sagen, dass Jesus ein Kommunist war?
Im ideologischen Sinne nicht. Aber er war sehr nah dran zu sagen, Leute, guckt mal, was ist wirklich wichtig im Leben? Und es ist nicht das Geld, nicht die Anhäufung von Besitz. Also das ist es nicht. Das macht eher... Das steht, das Geld kann dann wie Mauer zwischen den Menschen stehen. Ja, es kann entfremden. Ein marxischer Begriff, aber Jesus hätte es so gesagt. Ja.
Aber ich meine, es gibt ja diesen Satz irgendwie, Geld allein macht nicht glücklich. Okay, geschenkt ist bestimmt so, aber kein Geld ist irgendwie auch Kacke.
Wir leben in einer geldbestimmten Wirtschaft. Wir kommen wahrscheinlich keinen Tag aus, ohne dreimal den Geldbeutel zu zücken. Ja. Aber dann, ich halte ab und zu inne und denke, an der Kasse, wenn ich was kaufe und bezahle, was wäre, jetzt gibt es ja Karten, aber was wäre, wenn ich kein Geld im Geld, oder das Geld würde nicht reichen und das Band mit den Waren läuft? Und dann habe ich gedacht, das ist ein peinlicher Moment, wenn das Geld nicht reicht. Warum ist das peinlich? Ja, also da ist ja eine Beziehung zum Geld, die ist merkwürdig. Und dem nachgehend, warum ist das peinlich, wenn das Geld zu knapp ist? Was ist da los in uns? Welche Bedeutung hat das Geld in uns mittlerweile gewonnen? Ne? Wir können ja auch mal einen Blick auf die Banken, wie Bankgebäude gestaltet sind, werfen. Die haben ja auch praktisch einen religiös aufgeladenen Charakter. Die besten Materialien sind verwendet wie bei Tempeln oder Kathedralen.
Ja, die man Größe ist ja auch.
Ja, man spricht nicht laut in einer Bank, wie man nicht in einer Kirche laut spricht. Es gibt die Bankschalter, die sind schön weit entfernt voneinander. Es ist alles geheim, ja. Die Bankschalter sind wie Altäre. Also die Bankgebäude haben auch einen quasi religiösen Charakter. Und so ähnlich spielt das Geld in unserem Leben eine Rolle. Das ist tatsächlich eine Gefährdung, die so tief in uns schon drin sitzt, weil wir natürlich in einer geldbestimmten Wirtschaft leben. Und das war bei Jesus noch nicht so der Fall.
Also ich glaube, dieses Thema Geld, das wird uns nochmal beschäftigen, denn es ist echt ein Riesenfeld und alle Jubeljahre kommt dieses Thema dann auch wieder. Aber für heute sagen wir erstmal Dankeschön und hoffen natürlich, dass ihr neugierig bleibt.
Weiteres rund um den Glauben findet ihr beim Logo Buchversand.